Ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu Football's Coming Home oder wie mein lieber Gast vorhin schon gesagt hat, willkommen zur Verliererfolge. Was das bedeutet, werden wir gleich ausführen. Erstmal, wie gesagt, herzlich willkommen zu Folge 109 und der liebe Neles ist wieder da. Grüße dich.
Ja, grüße dich, David. War ein hartes Sportwochenende in allen Belangen irgendwie. Gut, dass noch ein bisschen die Olympischen Spiele liefen, um für ein bisschen Ablenkung zu sorgen. Ja, aber beim Fußball lief es wirklich nicht so rund dieses Wochenende.
Ja, wobei die Olympischen Spiele, sprichst du ja an, die gehen ja heute zu Ende. Und auch da, wir werden da jetzt keine tiefen Analysen zu machen, wir sind ein Fußball-Podcast, aber auch da kann man aus deutscher Brille schon sagen, Verlierer wäre jetzt zu viel gesagt. Und ich glaube, den Athleten vor Ort, die haben alles gegeben, denen sollte man keine Vorwürfe machen in irgendeiner Art und Weise. Wenn man auf Medaillenspiegel guckt, aber fühlt sich wahrscheinlich ein bisschen so.
Auch da gab es eine Menge Fehlschläge, ja, das ist richtig. Aber zumindest dieses Wochenende gab es da nochmal was zu jubeln. Also wenn sie den Eiskanal abschaffen irgendwann bei Olympischen Winterspielen, dann sind wir aber ganz arm dran, wirklich. Aber den gibt es ja noch, glücklicherweise.
Ja, und da kommt auch ein bisschen was nach, zum Glück. Aber wir wollen ja über Fußball sprechen. Unser Thema der Woche behandelt heute so ein bisschen die zweite Bundesliga, haben wir schon lange nicht mehr gemacht, so ein kleines Roundup. Ich glaube, das lohnt sich jetzt auch. Und wir haben hier mit Neles natürlich einen Experten in doppelter Hinsicht, werden wir gleich zu kommen. Dann schauen wir natürlich auch wieder aufs Bundesliga-Wochenende. Zwei Spiele werden wir jetzt eher weniger betrachten können, weil St. Pauli gegen Werder habe ich jetzt die erste Halbzeit gesehen, mehr aber auch nicht. Und Heidenheim gegen Stuttgart kommt noch. Und ansonsten den Fail der Woche, den Ehrenmann der Woche und noch eine Sache in der Ist-nur-was-Kategorie haben wir auch. Und dementsprechend legen wir doch einfach mal mit der zweiten Bundesliga los und direkt zu einem Verein, den Neles richtig gut betreut. Fangen wir mal an mit deiner, ich weiß nicht, dienstlichen Liebe, kann man das so?
Gewagte Aussage, aber ja, man kann es so beschreiben, so viel Zeit, wie ich mit diesem Verein verbringe, ja, ist es wohl doch irgendwie sowas, wie so eine kleine dienstliche Affäre.
Ja, kann man sagen, mit Hertha BSC und du hast es schon angesprochen, das Wochenende lief ziemlich beschissen. Ich glaube, wahrscheinlich hast du deswegen deinen lieben Kollegen Paul Gorgas heute nach Paderborn geschickt, dass du dir das Trauerspiel nicht angucken musstest. Also eine richtige schallernde Niederlage. Man hat jetzt 10 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz überhaupt. Ihr habt es ja auch, machen wir mal ein bisschen Werbung übrigens, immer Hertha-Podcast. Falls ihr mehr zu Hertha BSC wissen wollt, hört da gerne mal rein. Da ist Neles auch einer der Hosts. Und da habt ihr in den letzten Wochen ja auch schon viel drüber diskutiert mit, naja, wie realistisch ist noch der Aufstieg? Ergebnisse waren ja in den letzten Wochen allgemein nicht so dolle. Kann man jetzt nach diesem Wochenende, nach diesem Spiel in Paderborn sagen, dass das Thema wohl endgültig durch ist, wenn jetzt nicht noch was ganz Komisches passiert?
Ja, das ist völlig klar der Fall so. Das haben auch mit Ausnahme von Paul Seguin alle Beteiligten nach dem Spiel so gesagt. Du hast richtig gesagt, ich hatte glücklicherweise dieses Wochenende den Sofadienst aus Berlin und der Kollege Gorgas war vor Ort und hat dann die Stimme aus der Mixzone rübergeschickt. Und ja, Paul Seguin, der ist ja alter, erfahrener Spieler, der versucht da diplomatisch noch so ein bisschen mal was zu regeln und sagt, ja, hier ist gar nichts vorbei und läuft doch alles und haben noch 11 Spiele und so weiter und so fort. Aber es ist natürlich so, dass alle, die es klar ausgesprochen haben, auch völlig recht hatten. Und ich glaube, das ist jetzt auch der richtige Zeitpunkt, das zu tun, weil damit machst du dich jetzt nur noch unglaubwürdig, wenn du jetzt noch weiter sagst, dass du am Aufstieg so festhältst und ist auch natürlich nicht mehr ernst zu nehmen. Die Tabellenkonstellation ist das eine, aber die Art und Weise, wie Hertha BSC seit Wochen spielt, ist halt das andere. Und es ist natürlich viel zusammengekommen in den letzten Tagen. Es gab das Pokalaus gegen Freiburg nach einem dramatischen Fight, wo alle im Umfeld stolz drauf waren, auf die Leistung berechtigterweise. Wo aber offenkundig doch noch irgendwie ein bisschen was hängen geblieben ist, weil danach folgte das ganz blutleere Heimspiel gegen Hannover 96 und jetzt eben heute dieses Debakel. Zur Wahrheit gehört aber halt eben auch, dass in den Wochen vorher schon viel zu wenig Spiele einfach schlicht gewonnen wurden. Und das ist nun mal diese eine Qualität, die so eine Spitzenmannschaft in der zweiten Liga haben muss, dass du auch Spiele gewinnst, die zwischendurch mal so 50-50 wirken oder die auch vielleicht mal ein bisschen gegen dich laufen. Und das hat Hertha in dieser Hinrunde schon gezeigt, während der 7 Spiele andauernden Siegesserie. Die Qualitäten sind durchaus da, aber sie sind halt nicht nachhaltig da und nicht nachhaltig verankert. Und ja, das hat jetzt gerade im neuen Jahr zu oft gefehlt und mit dem heutigen Tag, es war wirklich ein Debakel, hat Stefan Leitl als Trainer ganz klar gesagt, die Tür ist abgeschlossen und für uns versperrt und das wird nichts mehr. Und Niklas Kolbe, sehr bemerkenswert in dem Mixzone sich geäußert, ist ein Spieler, der nicht so im Blickpunkt steht bei Hertha BSC, aber der, ich glaube, echt richtig was im Kopf hat, wo man es auch echt ihm angemerkt hat heute, wie er geredet hat, dass er die Dinge ganz klar benennt und sagt, ja, dieses Ziel, das müssen wir ad acta legen oder alles andere ist natürlich Quatsch. Und hat sich entschuldigt bei den Gästefans, was ja immer auch schon so ein Zeichen ist, wie schlimm das Debakel wirklich war. Und ja, also da ist eine Menge aufzuarbeiten in Westend diese Woche.
Du würdest ja dann, also gehen wir jetzt mal davon aus, dass es so kommen wird, du würdest dann nächste Saison in dein drittes Bundesliga-Jahr gehen. Es hat ja immer
in
was,
das,
oder sogar in das
vierte. In der zweiten Liga, meinst du?
Ja. Habe ich Bundesliga gerade gesagt? Ja. Okay, in das zweite.
Es ist das vierte. Es gab das erste Jahr mit Pal Dardai, wo sie relativ glatt gescheitert sind. Es gab das letzte Jahr, wo Christian Fjell angefangen hat und dann zu Stefan Leitl übergeben musste, wo sie in ganz andere Tabellengefilde abgerutscht sind. Und jetzt das dritte Jahr, wo sie es komplett mit Stefan Leitl versucht haben. Ja, und was jetzt im vierten Jahr dann ansteht, das ist jetzt die große Frage, die es dann zu klären gibt in den kommenden Wochen. Die Planungen für die kommende Zweitligasaison müssen jetzt beginnen. Und natürlich wird dann auch die Trainerpersonalie nochmal ein Thema. Wir hatten jetzt gerade unter der Woche hier einjähriges Jubiläum für Stefan Leitl und eine Bilanz gezogen. Und da trat auch einfach deutlich hervor, ja, ist natürlich alles nicht schlecht. Und er hat den besten Punkteschnitt seit langem von Hertha-Trainern, also besten Punkteschnitt seit 15 Jahren. Aber es reicht halt einfach immer noch nicht, ne? Und so irgendwie den richtigen Glauben verankert, dass sie nachhaltig eine Spitzenmannschaft sind, hat er auch einfach noch nicht in Berlin. Also das ist sicherlich eine Hauptfrage, die in den nächsten Tagen und Wochen dann zu klären wird hier.
Weil du eben angesprochen hast, einjähriges Jubiläum. Mir ist das tatsächlich auch aufgefallen. Du warst vor ziemlich exakt einem Jahr, warst du hier auch im Podcast.
Das war der Trainerwechsel Christian Fjell. Ja, genau. Das war, glaube ich, der Tag der Entlassung sogar oder kurz davor oder, irgendwie. Ja,
ich glaube, es war sogar kurz danach irgendwie. Aber und jetzt sitzen wir wieder hier. Was würde jetzt passieren? Aber du hast.
Und Hertha BSC ist immer noch nicht aufgeschrieben, weil das ist auch wirklich zum Mäusemelken. Ja.
Wahnsinn. Vielleicht müssen wir irgendwie mal ändern oder so.
So, es ist ja auch so ein bisschen symptomatisch irgendwie für die Gefahr, die jetzt natürlich droht, ne? Weil es wirkt natürlich so, als ob dieser große, große, stolze Club irgendwie ein bisschen auf der Stelle tritt gerade, ne? Und so richtig den Weg raus gibt's da jetzt gerade nicht. Also ja, die Saison mag zwar gelaufen sein, diese Saison, aber natürlich werden trotzdem im Hintergrund jetzt viele Entscheidungen getroffen und gerade in diesen Themen wird's dann richtig spannend.
Vor allem fürs neue Jahr gilt wahrscheinlich auch, einfach die Heimbilanz wieder nach oben zu bekommen. Es ist natürlich immer die Frage, oder die ich mir stelle, ich finde es irgendwo geil, dass sie im Olympiastadion spielen. Ne? Stadionfrage ist ja auch ein regelmäßiges Thema bei euch oder allgemein, da kommt man ja gar nicht dran vorbei. Aber es ist, auf der anderen Seite kann man vielleicht schon trotzdem sagen, auch wenn der Support insbesondere in der zweiten Liga auch zahlmäßig ja großartig ist und ich bin auch immer kein Fan davon, wenn die Leute immer sagen, ja, Olympiastadion ist keine Stimmung und so, das stimmt überhaupt nicht. So, aber es ist trotzdem natürlich ein blödes Bild, was es so ein bisschen abgibt, dass dann trotzdem viele Reihen dann irgendwo auch leer bleiben. Das wird jetzt final, wenn du jetzt ein eigenes Stadion hättest, keine Ahnung, ob das dann so den extra Push in Richtung Aufstieg gibt. Das reicht dann auch nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das gerade in der zweiten Liga, und ich meine, die sind da ja auch nur zur Miete drin, wenn du da in einer eigenen Hütte wärst und nicht so diese großen oder vielen freien Plätze auf der Tribüne hättest oder dass die Gegner regelmäßig dann mit 20.000, 30.000 Fenstern da anrücken, kann ich mir schon vorstellen, dass das dann doch auch ein kleiner Nachteil ist, oder?
Ja, natürlich ist das Stadion-Thema eine Never-Ending-Story bei Hertha BSC, aber alle Beteiligten auf den letzten Mitgliederversammlungen wussten natürlich auch, dass es in den letzten Jahren andere, drängendere Themen gab. Deswegen wurde diese Stadion-Thematik auch vereinsseitig so ein bisschen zurückgestellt, ohne dass sie es jemals ganz zu den Akten gelegt hätten. Also der Prozess lief im Hintergrund immer weiter. Aber klar, ne, sie versuchen irgendwie was einzurichten, eine Möglichkeit mit der Politik zu finden. Aber auch da gibt es dann ja die Kommission, die sich ständig vertagt, die Sitzungen verschiebt. Und in der Zwischenzeit ist ja was ganz Interessantes passiert, dass auch die Hertha-Fans oder die Leute hier in Berlin so ein bisschen ihre Liebe zum Olympiastadion wiederentdeckt haben, sage ich mal. Also wie du sagst, der Zuschauerzuspruch ist groß und dieses Phänomen, dass das Olympiastadion so eine kalte, leere, große Betonschüssel ist. Den Gedanken hatte ich auch, als ich noch von außen drauf geguckt habe. Aber seit ich halt jetzt regelmäßig bei jedem Heimspiel Stadion bin, ist ja, wenn du vor Ort bist, dann merkst du das nicht, weil die Stimmung ist fantastisch. Und die Stimmung ist auch fantastisch mit 40.000. Die Stimmung ist sogar fantastisch mit 28.000. Die es auch schon waren, die ist manchmal sogar noch lauter dann. Es gibt da so die Theorie, dass wenn das Stadion so leer ist, dass dann irgendwie durch die leeren Plätze so ein Echo zurückgeworfen wird und dass das nochmal die Lautstärke verstärkt. Wir hatten das Phänomen im Zweitrundenspiel dieses Jahr im DFB-Pokal gegen Elversberg. Das war ganz interessant, wirklich. Also es war unter 30.000 auf jeden Fall. Das war wahnsinnig laut, das war irre. Ja, aber der Support ist groß. Das Thema, was letzte Saison auch schon eines war, womit man diese Heimschwäche immer so ein bisschen versucht hat zu erklären, ist, dass das einfach schon auch ein gewisser Druck natürlich auf den Leuten und auf den jungen Spielern lastet, weil natürlich Hertha BSC in dieser Stadt den Anspruch hat, der Club Nummer 1 zu sein und den Anspruch hat, Bundesliga-Fußball zu spielen. Und die Mannschaft ist von der Struktur her immer noch so, dass sie viele junge Spieler dabei hat und so hieß es letztes Jahr häufig, dass die jungen Spieler sich dann zu viel Kopf machen würden. Die Heimbilanz dieses Jahr ist schon verbessert, was ja bemerkenswert ist, wenn man sieht, wie schlecht die Heimbilanz immer noch ist für einen Ausstiegskandidaten, aber letzte Saison war es ja, meine ich, sogar die schlechteste der zweiten Liga oder auf den Abstiegsplätzen sozusagen in der Heimbilanz. Jetzt, ich hatte gerade vor diesem Spieltag, hatte ich es auch nachgeschaut, da waren sie auf Platz 10 in der Heimbilanz, was natürlich immer noch viel zu dünn ist, um da oben im Aufstiegskampf wirklich mitzumischen. Aber ja, wir werden es halt nächste Woche wieder erleben, Heimspiel gegen Nürnberg und dann ist Druck auf dem Kessel, weil das wussten heute auch alle, sie müssen Wiedergutmachung zeigen nächste Woche für die Leute. Und ja, bin ich mal gespannt, wie sich das dann darstellt.
Mit einem Trainer, der jetzt fest im Sattel sitzt beim Club, Miroslav Klose, zuletzt Vertrag verlängert. Ich weiß nicht, hatten wir beide mal die Diskussion, ob Klose der richtige Mann ist beim ersten FC N, weil der Start ging ja ziemlich schleppend los. Mit irgendwem habe ich das besprochen.
Ich will es nicht ausschließen, wir haben ja auch viele Diskussionsthemen, aber Nürnberg ist auch echt ein interessanter Verein, weil ich habe diese Saison erst habe ich den Stadionpunkt Nürnberg eingesammelt und nicht aus beruflicher, sondern dann aus privater Natur. Ich war mit meinem großen DSC Arminia Bielefeld auf Auswärtsreisen und war da in Nürnberg vor Ort und das war auch noch so in so einer Phase, als Klose noch so ein bisschen, das war noch weit vor der Verlängerung, das war, weiß ich nicht, Anfang Dezember, Ende November letztes Jahr und auch da haben sie gewonnen und da denkt man sich auch irgendwie, da sitzt doch auch eigentlich noch viel mehr Power hinter. Ja. Also Miroslav Klose, du hast es ja auch schon angedeutet eben, so richtig über jeden Zweifel erhaben ist ja bei mir auch nicht, weil ich irgendwie immer so ein bisschen denke, es ist jetzt nicht der erste, den ich aus dieser 2014er Weltmeisterschaft Mannschaft zwingend für einen Trainerjob auf dem Zettel gehabt hätte. Ich meine, Nürnberg ist natürlich auch ein Club, der von seinem Selbstverständnis her deutlich höheren Anspruch hat, als im Mittelfeld der zweiten Liga da rumzutanzen. Aber grundsätzlich, Kontinuität, muss man auch sagen, bin ich immer ein Freund von, gerade bei diesen strauchelnden Riesen. Also grundsätzlich ist das schon zu loben, denke ich, dass sie es weiter miteinander versuchen. Und gerade Nürnberg ist ja auch echt ein Ausbildungsverein geworden im Laufe der letzten Jahre, die so viele junge Leute da beisammen haben. Wer weiß, wo das noch so hingeht nächste Saison.
Und da wir ja schon so im Tabellenmittelfeld, ich würde sagen, fast versunken sind, wollen wir aber noch mal kurz nach oben gucken. Ne? Also du hast zwischen Platz 1 und Platz 5, die sind 5 Punkte auseinander. Wir haben natürlich auch den 23. Spieltag. Also es sind auch noch einige Spiele zu gehen. Und trotzdem finde ich schon, dass sich so langsam ein klares Bild herauskristallisiert. Das Komische ist, ich glaube, dass Darmstadt souveräner durchgehen könnte als Schalke, auch wenn Schalke auf Platz 1 aktuell steht. Bei Darmstadt denke ich mir so, die sind aber gefühlt so ein bisschen konstanter, weil Schalke hattest du in der Hinserie häufig das Problem, dass die offensiv einfach schwach waren, muss ich sagen. Jetzt Edin Dzeko trifft wie bekloppt, das ist ja der Wahnsinn.
Und wie er das tut, ne? Ja, ja. Im Spiel gestern hat man das gesehen, das Tor von ihm, echt wieder Wahnsinn. Also ich glaube, in der zweiten Liga kommst du nicht dran vorbei, einfach solche bulligen Mittelstürmer-Typen zu haben. Die brauchst du. Und dass er es so zuverlässig abliefert, muss ich sagen, hätte ich nicht gedacht, als der Transfer so ein bisschen aufkam. Ich dachte, der wäre schon deutlich weiter über seinem Zenit hinaus, aber der ist echt noch voll am Liefern. Ja. Wahnsinn.
Aber hinten, auch in den letzten Wochen, wird es jetzt zunehmend ein bisschen zur wilden Sau. Das hat Muslic in der Hinrunde da ein bisschen besser im Griff. Insofern, und jetzt auch die letzten Ergebnisse waren jetzt auch nicht so doll. Klar, gestern haben sie gewonnen, aber das war ja auch ein 5-3. Also ich habe es mir angeguckt. Also es war geil, sich dieses Spiel anzugucken, ne? Aber ja, ich glaube, so als Trainer auf beiden Seiten stehst du dann da und denkst dir so, oh, Leute.
Also drei Gegentore gegen so ein Kellerteam wie Magdeburg, auch wenn die natürlich für durchaus spektakulären Fußball stehen, ist natürlich viel zu viel. Sie hatten gestern natürlich auch noch das Thema, dass sie den Torwart wechseln mussten. Es war jetzt nicht so, dass Marius Müller irgendwas hätte tun können gegen diese drei Gegentore im weitesten Sinne. Aber das ist natürlich eigentlich das große Plus, was Schalke in der Defensive hat, ne? Also das war das erste Spiel im neuen Jahr, da hatten wir die hier im Olympiastadion zu Gast und Loris Karius hat unglaublich gehalten. Also der war wirklich wirkte wie so Superman, wie der da im Strafraum irgendwie rausgeflogen kam und die Bälle klärte. Das war wirklich völlig irre und das macht natürlich auch was mit dem Erscheinungsbild einer Mannschaft und damit, wie so die Defensive wirkt einfach auf den Gegner. Wenn die ja wissen, ja, da steht so ein Bomber hinten drin, also das ist der beste Torwart der zweiten Liga und das ist ein echter Faktor, aber klar, du hast recht, davor hat Schalke etwas von seiner Souveränität eingebüßt im neuen Jahr jetzt.
Auf der anderen Seite, wie gesagt, sie sind ganz oben mit dabei, SV Elversberg. Erklär mir das Phänomen, ich gucke zwar auch viel zweite Liga, du aber natürlich wesentlich mehr. Erklär mir dieses Phänomen SV Elversberg, warum die immer noch oder schon wieder, auch wenn wir auf das letzte Jahr gucken, im Aufstiegskampf dabei sind. Das ist ja irre, wie die neue Spieler, neue offensichtlich gute Cheftrainer produzieren. Die wollen Horst Steffen wahrscheinlich gar nicht wieder haben.
Ja, auch ich kann es natürlich nur so ein bisschen aus der Ferne erklären, auch wenn wir natürlich mit Hertha BSC schon dreimal dieses Jahr das Vergnügen mit der SV Elversberg hatten. Im DFB-Pokal ja auch, hatte ich eben schon mal erwähnt. Und tatsächlich auch 2 von 3 Spiele hat Hertha BSC relativ deutlich gewonnen. Nichtsdestotrotz geht natürlich auch hier an uns nicht vorbei, dass der SV Elversberg einfach wahnsinnig tollen Fußball spielt, ne? Und ich glaube, der große Faktor, der natürlich relativ simpel klingt, aber der einfach nicht von der Hand zu weisen ist, wenn wir über Hertha BSC reden, die so ein Umfeld haben, wenn wir über Schalke 04 reden, die sich selber natürlich auch wahnsinnig Druck machen und so. Und das gibt's natürlich in Elversberg alles nicht. Also immer, wenn die Bilder von diesem Sportplatz an der Kaiserlinde da kommen, dann wirkt das ja immer so ein bisschen so, als ob wir auf einer Bezirkssportanlage unterwegs wären. Und irgendwie ist das natürlich alles so, dass das Umfeld, die sind wahnsinnig mit sich im Reinen da, die Leute. Ja. Sind alle happy irgendwie, dass sie überhaupt so da sind in der zweiten Liga. Vincent Wagner ist ein fachlich hervorragender Trainer, glaube ich, auch wenn ich menschlich so meine Probleme mit ihm habe. Muss man hier und da die Pressekonferenzen der SV Elversberg angucken. Da tauchen ein paar sehr interessante Takes auf, manchmal gegen Schiedsrichter und sowas. Das ist ein bisschen schwierig, aber hey, auch ein junger Trainer im Profigeschäft, der vielleicht noch so ein bisschen das richtige Maß finden muss hier und da. Und also, ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass wir Elversberg in der Bundesliga sehen. Also natürlich gucken alle Augen auch so auf Schalke, Darmstadt, Paderborn, Hannover sind alles große Vereine, die schon mal in der Bundesliga waren. Und Elversberg ist halt wieder dabei. Und letztes Jahr haben sie sich schon so durchgeschlichen und hätten es auch wirklich verdient gehabt, rein fußballerisch. Vielleicht ist dies ja soweit. Ja.
Es ist ja nicht unwahrscheinlich, dass dann beispielsweise eine Mannschaft wie Heidenheim, die apropos auch schon wieder zurückliegen gegen den VfB, dann im Gegenzug runtergehen. Dann fände ich es nicht so schlimm, weil wir immer über Verzwergung der Bundesliga...
Auch dafür ist die Zeit eigentlich reif, glaube ich.
Ja.
Ja. Ist jetzt gut gewesen.
Ja.
War eine gute Zeit mit euch, liebe Heidenheimer, aber jetzt...
Ja. Danke, Frank Schmidt, für ihn tut es mir natürlich leid, aber ja, irgendwann muss ja auch mal... Muss man mal zu Ende gehen, die beste Zeit. Schauen wir mal ein bisschen weiter noch nach unten. Und da kann man ja so ein bisschen sagen, dass Arminia Bielefeld, dein wirklicher privater Herzensverein, auf der einen Seite stehen sie auf Platz 11. Als Aufsteiger sagt man, boah, sieht doch ganz gut aus. Aber wenn man dann so nach unten guckt, dass es auf dem letzten Platz 5 Punkte Abstand sind. Nee, 3 Punkte. Nee, doch, 5 Punkte. Sorry, ich kann. Journalisten können nicht so gut rechnen. Es sind 5 Punkte.
Es ist aber auch komplett irre, diese Tabellenkonstellation in der zweiten Liga, da im Keller und wie eng das beisammen ist. Das ist wirklich crazy.
Also insofern, wie würdest du jetzt mal von deiner persönlichen Arminia die Saison bisher betrachten? Ehrlicherweise, ne, Ergebnis war jetzt am Wochenende auch wieder nicht gut, gegen das Schlusslicht ausgerechnet verloren. Aber auf der anderen Seite. Hätte ich dann wiederum dann auch gedacht, dass es dann in der Tabelle, zumindest was den Tabellenplatz angeht, dass es deutlich schlechter aussieht.
Ja, es war in dem Sinne Glück für Arminia Bielefeld dieses Wochenende, dass die anderen unten auch alle verloren haben. Also Dynamo Dresden ist mit einem Punkt in Hannover heute so ein bisschen zum Gewinner des Spieltags geworden im Abstiegskampf. Alle anderen irgendwie auch ziemlich ausnahmslos, wenn ich mich jetzt nicht vertue, rutschen gegangen. Das Problem oder die Lage, die halt in der zweiten Liga, wir hatten es gerade schon, ist wahnsinnig eng. Und Arminia war wirklich durch eine schwierige Phase über den Jahreswechsel bis auf Platz 16 abgerutscht. Dann hatten sie letzten 2 Wochen 2 Spiele in Folge gewonnen gegen Braunschweig und gegen Magdeburg, also jeweils auch direkte Konkurrenten. Und sind dann eben da jetzt bis auf Platz 10 dann hochgekrochen. Und jetzt hatten sie nochmal direkt einen Konkurrenten mit Fürth, haben sie verloren, ärgerlicherweise für mich persönlich. Und jetzt bis eben Platz 11, aber es sind halt die erwähnten 5 Punkte nur. Und die nächsten 5 Spiele für Arminia sind die Top 5 auf Reihe. Also das ist so, wenn du den Spielplan so im Blick hast, diese Programme kommen halt auch immer wieder. Und das ist irgendwie so ein Phänomen der zweiten Liga. Hertha BSC hatte jetzt ja auch fast alle Spitzenmannschaften auf Reihe. Diese Mannschaften gibt's irgendwie nur im Block. Dynamo Dresden hatte, glaube ich, auch zumindest 3 von denen, hieß es heute, hintereinander. Das ist irgendwie ein Phänomen. Und da kannst du halt dann auch nicht unbedingt mit was Zählbarem rechnen. Ne? Und wenn du dann die 5 Spiele weiterrechnest, dann holen die anderen auch immer mal wieder hier und da was und dann bist du wieder voll mittendrin. Also Abstiegskampf ist überhaupt nicht zu prognostizieren. Ich finde schon, dass meiner Wahrnehmung nach, die natürlich ein bisschen durch die Bielefelder Brille geprägt ist, so wie es jetzt aktuell ist, dass Dynamo Dresden und Kräuter Fürth da unten drin stehen, dass das auch tatsächlich die beiden Mannschaften sind, die so bisschen abfallen vom Rest, so einen kleinen Tucken, allein fußballerisch, was die so anbieten. Aber es ist wahnsinnig eng und du kannst es überhaupt nicht prognostizieren. Und gerade in der zweiten Liga gibt es ja so häufig dieses Phänomen, dass dann auch irgendwelche ganz großen Clubs mit reinrutschen. Also ich weiß nicht, Holstein Kiel wackelt jetzt wirklich, war bedenklicher Auftritt in Karlsruhe jetzt am Wochenende. Auch Fortuna Düsseldorf verliert dann in der Nachspielzeit, würde ich auch noch nicht abschreiben, dass sie da schon durch sind. Ne? Also das ist echt richtig, richtig spannend und vor allem, dass da die halbe Liga wirklich noch mit drin hängt. Das ist immer gefährlich, wenn du so da auf die Tabelle guckst und stehst auf Platz 11 und denkst dir so, ja, läuft doch super. Ne? Aber es ist dann im Grunde, es ist ein Spieltag, der einmal gegen dich läuft und dann bist du voll mit dabei wieder.
Haben jetzt, also Fortuna Düsseldorf, jetzt das nächste Spiel gegen den VfL Bochum am kommenden Freitag. Und je nachdem, wenn die Fortuna gewinnt, holen sie Bochum wieder ein bisschen mit in den Abstiegskampf hinein. Wenn Bochum gewinnt, sind sie im Prinzip safe. Das sah in dieser Saison auch schon mal anders aus. Ich überlege mir sogar, ob ich da ins Stadion gehe.
Geiles Spiel wird das mit Sicherheit. Also diese NRW-Duelle, Arminia war Anfang des Jahres in Düsseldorf, war mit 7.000 Leuten da. Ich war es nicht, aber ich habe es aus der Ferne betrachtet. Und diese NRW-Duelle, die haben halt immer, da ist immer richtig, da liegt was in der Luft. Ne? Und Gerade so in dieser Lage und Bochum mit Uwe Rösler, geiler Trainer irgendwie und dann unter Flutlicht auch noch Freitagabend. Jetzt kommt der Frühling diese Woche, also ich würde das empfehlen. Das ist, glaube ich, eine Menge, da könnte man eine Menge Spaß haben im Stadion.
Ja, ja, auf
jeden Fall. Fortuna Düsseldorf ist ja auch so ein schönes Stadion, ähnlich wie hier im Olympiastadion, wo man auch immer einfach ganz entspannt am Tag vorher noch eine Karte kaufen kann, weil man halt eine kriegt. Ne?
Eben, genau. Ich hatte den Gedanken...
Wenn die Bochumer nicht schon alles leer gekauft haben und mit 10.000 Leuten da hinfahren,
das ja, kann man bei denen ja auch nicht ausschließen. Ja, glaube ich aber eher nicht. Aber insofern auf Fortuna-Seite kriegt man da eigentlich in der Regel immer noch was. Na, ich guck mal. Aber wie gesagt, Wetter soll ja auch ganz gut werden. Ja, und du hast ja schon gesagt, Dresden und Fürth sind... vom Bauchgefühl her deine zwei Mannschaften, die runtergehen könnten. Ich glaube tatsächlich, also das Fürth, auch wenn die sich gerade etwas mehr wehren wie in den Wochen zuvor, glaube ich trotzdem, dass sie runtergehen. Die 54 Gegentore. Gut, ich meine, allein schon im direkten Duell gegen Magdeburg, wo Hin- und Rückspiel jeweils 5-4 ausgegangen sind, nur jeweils immer für die andere Mannschaft, da hast du wahrscheinlich schon ein Drittel der Gegentore gesammelt. Aber von daher, also ich glaube, ich bin auch kein Fan von Heiko Vogel. Ich habe diesen Move überhaupt nicht verstanden, ehrlicherweise, auch wenn sie jetzt gewonnen haben. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, weil mir Holstein Kiel so absolut gar nichts gibt, kann ich mir gut vorstellen, dass die auch Vorletzter noch werden könnten. Das Holstein Kiel ist für mich eine Mannschaft, die ganz gefährlich dabei ist, einmal in die dritte Liga durchzurauschen. Als Absteiger. Darf man
ja, auch ein ganz klassisches Phänomen in der zweiten Liga. Das Vergnügen hatte ich mit Arminia Bielefeld vor ein paar Jahren ja auch.
Ne? Ja, ja.
Durchgereicht worden. Und wenn du dann von oben runterkommst, ist ja auch so bei Holstein Kiel so ein bisschen gewesen, du hast jetzt nicht unbedingt das Gefühl, dass du viel falsch gemacht hättest, so da oben und so, haben sich irgendwie ganz wacker geschlagen und so. Und dann denkst du, ach komm, gehen wir mal in die zweite Liga und gewinnen auch wieder ein paar Spiele. Ja, und auf einmal, die zweite Liga ist so stark, so ausgeglichen, hängst du da voll unten mit drin und dann bin mal gespannt, was jetzt auf dem Trainerstuhl da passiert, ob die noch dabei bleiben oder ob die jetzt mal den Wechsel wagen, aber irgendwann kommst du dann nicht mehr unten raus. Also,
ja.
Ja, Spannung.
Wobei ich Marcel Rapp für einen sehr guten Trainer halte. Das trifft auf Christian Eichner auch zu beim KSC, die jetzt so ein bisschen den Befreiungsschlag mal geschafft haben. Aber bei denen sah es ja auch ganz, ganz übel aus. Eigentlich auch kurios, weil du dachtest oder sich alle gefragt haben, Christian Eichner, wo sehen wir den bald in der Bundesliga? Ne? Und jetzt hast du in den letzten Wochen eher so Stimmen gehört, wo der KSC überlegt hat, na, das war vielleicht nochmal den Trainer.
Ist ja Christian Eichner, Marcel Rapp ist ja ein ganz interessanter Trainertypus, weil Stefan Leite da auch reingehört. Das sind so diese Zweitligatrainer, die irgendwie alle gleich aussehen. Also wir hatten es schon beim Spiel gegen Karlsruhe, weißt du, in der Hinrunde. Wir sitzen ja im Olympiastadion, sind die Presseplätze ganz oben unterm Dach. Und gerade wenn man mit so ein bisschen Distanz dann drauf guckt von hinten, sahen Christian Eichner und Stefan Leitl absolut gleich aus, haben auch irgendwie den gleichen Style und so. Und es ist natürlich so ein bisschen der Typus des modernen Zweitligatrainers. Halt irgendwie so ein bisschen, jetzt nicht so ein alter Trainerfuchs hier, der da mit seiner Wampe und Trillerpfeife steht, sondern schon irgendwie so ein bisschen so drahtige Typen und so. Und gerade bei Karlsruhe, ich hatte vorhin schon mal kurz das Thema Kontinuität angeschnitten, bin ich eigentlich ein großer Fan von und war auch eigentlich der Überzeugung, dass Karlsruhe dieses Jahr echt eine gute Rolle spielt. Aber dass das so nach hinten losgeht, bin natürlich auch nicht tief genug da drin, um jetzt die Details so zu kennen. Die haben auch eigentlich einen guten Kader. Ja, das ist schon bemerkenswert und vielleicht ist dann nach all den Jahren manchmal doch einfach so ein gewisser Abnutzungseffekt oder sowas, der sich einstellt. Ja, muss man mal schauen.
Auf jeden Fall, wir behalten das im Blick und die zweite Liga ist hochgradig spannend. Ich kann mir durchaus vorstellen, die Saison geht ja noch mal ein bisschen, dass wir in irgendeiner Folge vielleicht noch mal eine kleine Vorschau auf die letzten Spieltage machen. Wir gucken da auf jeden Fall. Schaut da regelmäßig rein und dann würde ich mal sagen, rutschen wir einmal schnell in den Bundesligaspieltag hinein. Ich gehe erstmal alle Spiele durch und dann gucken wir, worauf wir Bock haben, was wir besprechen wollen. Es ging am Freitag sehr ruppig los, kann man glaube ich sagen. Mainz gegen den HSV, am Ende ein leistungsgerechtes 1:1. Hier haben wir mal nicht über den VAR diskutiert, sondern viel eher über die Schiedsrichterleistung, weil die Mainzer schon glücklich sein konnten, dass Silas und Chor nicht die gelb-rote Karte jeweils gesehen haben.
Auch wenn ich nach wie vor nicht so richtig happy damit bin, dass der VAR nicht einschreiten darf bei einer gelb-roten Karte, weil natürlich ist auf der einen Seite ist es halt nur eine gelbe Karte faktisch, auf der anderen Seite ist es halt ein Platzverweis, ne, der so viel beeinflussen kann. Das ist eines der vielen Themen, die irgendwie so ein bisschen bitter laufen.
Auf jeden Fall. VR. Auf jeden Fall. Und wir haben ja noch andere spannende Szenen. Die Bayern waren erst sehr souverän unterwegs und hätten es fast hinten raus weggeschmissen. Werde ich gleich auch noch mal was dazu sagen. Am Ende ein 3:2. Die Wolfsburger, waren auch auf einem guten Weg, haben am Ende trotzdem 2:3 verloren gegen Augsburg, hatten einen sehr interessanten Auftritt, nämlich die VfL-Profis kamen im VfW-Overall. Tolle Bilder, müsst ihr euch mal reinziehen, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Ansonsten, ja, die Wölfe können einfach partout keine Führung verteidigen. Das Handspiel von Wawro, wenn wir viel über Handspiel diskutieren, das war mal ein sehr dankbares und ein sehr eindeutiges. Und es bleibt dabei, Wolfsburg hat in diesem Jahr noch kein Spiel gewonnen. Eine Überraschung gab es hingegen an der Alten Försterei, ein 1:0. Die Unioner haben gewonnen gegen Leverkusen. Schlimmer Fehler von Robert Andrich. Und ansonsten Bayer
offensiv. Ex-Unioner, muss man an der Stelle sagen.
Stimmt.
Ne? Also
stimmt.
Ich weiß nicht, ob das damit irgendwie zusammenhing. Aber das wurde hier natürlich auch so ein bisschen so aufgefasst mit einem leichten, mit einer leichten erhobenen Augenbraue. Na, was macht denn der Ex-Unioner da in dieser Situation?
Wollen nichts unterstellen, aber der Gedanke ist irgendwo verständlich. Ansonsten die Werkself offensiv, wow, wahnsinnig schwach.
War dünn.
Ja. Und es war für Union der erste Sieg in 2026. Also auch da hätte man nach unten noch ein bisschen aufpassen müssen, wenn das jetzt so weitergegangen wäre. Aber die 3 Punkte waren im Sack. Ein verdientes 2:2 gab es auch zwischen Köln und Hoffenheim. Das maximale Kontrastprogramm, weil es war ein geiles Spiel. Und ich sage nur, als ich mir gestern, ich war in der Küche, ich habe mir Essen gemacht und habe dabei die Sportschau-Highlights gesehen. Und als ich dieses Tor, dieses Klaus-Fischer-Gedächtnistor von Ragnar Ache gesehen habe, da stand ich in der Küche und einfach nur, was? Was war das für eine fucking geile Hütte?
Ganz heißer Kandidat aufs Tor des Jahres, ne?
Ja,
weil
auf jeden
es
Fall.
Auch einfach nicht nur irgendein Fallrückzieher war, sondern weil er so unglaublich clean war und die Flanke war ja auch so richtig scharf. Also das war jetzt ja nicht irgendwie da so ein Abpraller oder so.
Ja.
Und dann trifft er das Ding so perfekt. Und ich habe mich auch echt gefreut, dass die Kölner noch den Ausgleich geschossen haben, hinterher noch. Weil immer, wenn du dann so ein Tor schießt und dann trotzdem verlierst, ist es ja immer so ein bisschen so, ja toll, was hat es uns jetzt gebracht? Aber Köln ist einfach, habe ich als alter NRWler natürlich auch ein Herz für. Da wird es nicht langweilig. Und Said El-Maler ist wieder da auch, trifft. Und großes, großes Kino da gestern.
Auf jeden Fall. Hatten wir ja auch noch ein Topspiel, die Leipziger gegen Dortmund, 1:2. Silva hat endlich getroffen, den entscheidenden Treffer erzielt, im 17. Anlauf auf der anderen Seite. Ich habe ihn in den letzten Wochen schon sehr häufig gelobt, musste es diesmal auch wieder tun. Baumgartner auch wieder mit 2 Treffern. Werden wir gleich drüber diskutieren, über eine kritische Elfmeterszene zwischen Lukeba und Adeyemi. Bevor wir das tun, noch ein Blick auf die 2 Sonntagsspiele, die es noch gab. Freiburg schlägt Gladbach mit 2:1. Es bleibt dabei, zum 28. Mal kann Gladbach in Freiburg nicht gewinnen, sind seit 7 Spielen sieglos. Auch da, spannende Frage, gibt es nochmal einen Trainerwechsel? Und diese Frage kann man sich muss man sich aktuell beim FC St. Pauli zum Glück nicht stellen. Die haben 2:1 gewonnen. Werder Bremen weiterhin offensiv. Ich habe nur die erste Halbzeit gesehen und dachte mir, um Gottes Willen, was ist auch nur aus Justin Ginma geworden? Ist wirklich schrecklich, sich das anzugucken. Ja, ansonsten, was willst du gerne besprechen? Werf gerne was rein.
Ja. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe das Spiel Leipzig gegen Dortmund nicht gesehen und mir auch noch keine Highlights anschauen können. Aber ich dachte mir so, als ich davon gehört habe gestern Abend, dass es ja doch irgendwie wieder so ein bisschen typisch BVB ist. Also klar, sie haben dieses 0:2 aufgeholt, was natürlich für die Moral irgendwie wichtig ist. Aber Mann, jetzt haben wir nächste Woche den Klassiker Bayern-Dortmund und es schien gerade noch mal so ein bisschen spannend zu werden, auch wenn Bayern natürlich wieder gewonnen hat. Aber jetzt ist dann schon so die Woche vor dem großen Spiel, lassen sie jetzt doch wieder was liegen. Und natürlich spielen sie eine außergewöhnliche Saison, haben immer noch erst einmal verloren. Aber also so richtig Druck auf dem Kessel ist er jetzt dann doch auch nicht nächste Woche. Ne? Das fand ich irgendwie so ein bisschen bitter.
Obwohl du im Nachhinein hattest du irgendwie voll den Eindruck. Also auch, ja gut, dass die Dortmund-Fans singen, zieht den Bayern die Lederhosen aus, das machen ja alle, das soll man jetzt nicht überinterpretieren. Ne? So ist ja auch, also ich finde es lustig, wenn andere Leute das singen. Ich nehme es einfach mit Humor. So, Aber gestern nach dem Spiel dachte ich mir auch so, klar, wenn du auch das 2-2 so spät noch schießt, dass du da auch mal Emotionen zeigst und so weiter. Aber ich dachte mir da schon so, Leute, jetzt hier gerade den Ausgleich geschossen, jetzt dreht doch alle mal nicht durch. Ihr habt nach diesem Spiel, ihr habt Punkte verloren im Endeffekt.
Genau, ne? Du darfst dir nichts mehr erlauben in der Lage. Und vielleicht wäre es auch jetzt einfach mal eine Zeit gewesen, wenn du wirklich, stell mal vor, du gewinnst 3-0 in Leipzig, dann hätte Bayern vielleicht mal schauen müssen.
Ja.
So ein bisschen, oh, was ist da denn los? Und Dortmund und so. Ja, so, also ich glaube, das wird nächste Woche relativ humorlos über die Bühne gehen zugunsten der Bayern und dann ist das Thema auch wieder erledigt.
Ja, so sicher bin ich mir dann doch nicht, aber ich bin als Fan grundsätzlich immer pessimistisch. Und ich werde ja gleich zum Bayern, ich sag dir gleich warum, muss man ja auch noch dazu sagen, ne? Ich meine, Dortmund muss jetzt unter der Woche nochmal gegen Atalanta Bergamo in der Champions League ran, da haben sie aber eine sehr gute Grundlage gelegt für das Rückspiel, spielen musst du das trotzdem erstmal noch, Bayern haben eine freie Woche, also insofern, das kann auch immer eine Rolle spielen. Dann ich sag einfach mal gleich mal was zu den Bayern, also im Endeffekt ist es aber genau das Gleiche, was ich in den letzten Wochen auch immer wieder gesagt habe. Es ist derzeit so eine Lässigkeit drin, die mich wahnsinnig ankotzt. Und das ist mir auch gestern, als ich das Spiel gesehen habe, dachte ich mir, meine Fresse, was machen wir für einen Scheiß? Also das erst Harry Kane, der da zwei Dinger reinnagelt, dann den zweiten Elfmeter, ich glaube, in dieser Saison hinten verursacht. Da kann ich gut sagen.
Ist ein Thema, genau. Harry Kane verschuldet Elfmeter auf einmal. Wo kommt das her? Habe ich mir auch gefragt.
Ja, kommt halt davon, wenn er immer hinten verteidigt. Ne? Aber bisher ist es ja in der Regel immer gut gegangen. Ja, geht auch mal schief. Aber bei ihm sage ich so, okay, er trifft dann wenigstens vorne auch. Ne? Aber was dann Joshua Kimmich, finde ich, der ein schlechtes Jahr bis hierhin spielt. Wirklich, also. Und ich bin auch jemand, der Kimmich gerne kritisiert und so auch für seine Standardsituation, die ja mal zwischendurch ganz furchtbar waren. Aber wirklich in diesem Jahr, wie schwach Josh Kimmich bisher unterwegs ist, ist wirklich der Wahnsinn. Wie man auf die Idee kommen kann, beim zweiten Tor einen Querpass in den Strafraum zu spielen, dann noch auf Min Jae Kim, der natürlich eine Reaktionszeit wie eine Dschungelpflanze hat, weil der einfach nichts checkt. Wirklich, du kannst ihm beim Denken zugucken. Weißt du, der wartet, bis der Ball kommt und dann spritzt ein Frankfurter da dazwischen. Aber darfst natürlich auch niemals diesen Ball da reinspielen. Und da denke ich mir so, das sind so komplett dusselige Fehler, die die einfach machen, wo du das komplette Spiel fast wieder aus der Hand gibst. Und sowas, klar, die Dortmunder, die werden diese Fehler auch machen. Aber auf der anderen Seite ist der BVB aktuell sehr in der Lage, diese Fehler auch eiskalt auszunutzen. Auch wenn die Bayern souverän vorne sind. Und insofern, ja, ich möchte gar nicht schimpfen. Wie gesagt, der Vorsprung ist wieder gestiegen. Sie haben gewonnen. Aber das regt mich einfach so auf, dass man so derart dumme Fehler macht. Und das hat alles nichts mit Müdigkeit oder sonst irgendwas zu tun, sondern einfach, weil man fucking unkonzentriert ist. Und nicht so, wie in der Hinserie noch, die Gegner dann platt macht, die an die Wand nagelt und Schluss aus Ende. Sondern dass man dann immer, und das hast du in diesem Jahr sehr häufig gesehen, dass du sie immer wieder rankommen lässt. Einfach nur, weil du nicht konzentriert zu Ende spielst. Und das finde ich scheiße.
Ja, zum Dortmund-Aspekt nächste Woche. Ich glaube, eins vorweg, Bayern macht diese Fehler nächste Woche nicht. Weil Bayern München ist gerade in diesen Spielen halt einfach eine Maschine. Und da werden die so geschärft drauf sein. Und Bayern München hat halt diese Mentalität in der Mannschaft, das Wort, vor dem sich alle Dortmunder gruseln. Diese Spieler, Joshua Kimmich, wird so dermaßen angeknipst sein nächste Woche und alle anderen auch. Und da unterlaufen solche Fehler nicht. Zu dem zweiten Gegentor ganz konkret, du hast Min Jae Kim richtigerweise auch erwähnt, weil mir wurde ein bisschen zu viel bei diesem Gegentor auf Joshua Kimmich eingeprügelt. Natürlich war das ein wilder Pass, aber für mich war das viel größere Problem, dass Min Jae Kim da rumstand und nicht dem Ball entgegengeht. Also das musst du ja einfach im Blick haben, dass da auch auf der anderen Seite der Stürmer angelaufen kommt und vielleicht mal einen Schritt tun. Und der wartet da, als wäre das auf dem Bolzplatz irgendwie der entspannte Ball, der angehoppelt kommt. Das ging gar nicht, fand ich, an der Aktion. Und da ist ja auch dann vielleicht ganz gut, dass fürs Topspiel auch eine andere Innenverteidigerzusammensetzung beim FC Bayern zustande kommen kann.
Ja, natürlich, aber ich sage da auch immer auch in letzter Zeit, Upamecano hat mir auch verstärkt nicht gefallen. Und Tah hatte auch manchmal so, also es war nie so schlimm wie in den letzten Jahren, so, aber was ich Upamecano jetzt immer so ran hinterherhänge, ist diesen extremen Vertrag, den er halt kriegt, den er aus meiner Sicht nicht verdient, weil er in den 3 Jahren, die er jetzt beim FC Bayern ist, vielleicht 1 Jahr konstant auf einem guten Level spielt. Auch nicht auf dem Level, welches er verdient, muss man auch dazu sagen. Sondern auf einem guten Level, dass du sagen kannst, okay, du kannst dich halbwegs auf ihm verlassen, nachdem die Jahre zuvor wirklich grottenschlecht waren. So, und dementsprechend gehe ich da mit ihm vielleicht auch härter ins Gericht, weil ich mich frage, auch mit diesen ganzen Spiränzchen, das hat sich ja ewig hinten rausgezogen, wo man sich dachte, Junge, also du verdienst mehr, als du eigentlich kriegen dürftest, aufgrund deiner sportlichen Leistung. So, und jetzt aus meiner Sicht, man wirft es ja Serge Gnabry immer vor, wenn der Vertrag ausläuft, dann spielt er auf einmal gut. So ein bisschen den Eindruck hatte ich bei Upamecano in den letzten Wochen auch. So, und das, ja, aber ich glaube, also, und bei Minjae Kim, das wird im Sommer enden, bin ich mir fast sicher, weil er ist ja auch trotzdem in dieser Saison mehr als eine gute Alternative ist er nicht. So, er hatte jetzt zwischendurch mal eine gute Phase, die war dann, als er, glaube ich, in der Champions League gegen Saint-Gilloise da diese gelb-rote Karte gesehen hat, vollkommen dämlicherweise, seitdem ist das wie auch nichts mehr und dafür kriegt er wahrscheinlich zu viel Geld, anstatt er da ausreichend, also als Alternativspieler kriegt er einfach zu viel Geld, insofern kann ich mir vorstellen, dass das im Sommer enden wird, also mich würde es wundern, wenn es so bleibt. Ich kann den Bayern auch nur empfehlen, meinetwegen nimmt dann Jonathan Tah als Alternative und holt euch fucking Mickey van de Ven. Wirklich. Aber ich glaube, ja, das wird wohl.
Ja, jetzt. Wie das so ein bisschen ist, ja so ein bisschen so ein Innenverteidiger-Phänomen. Ich weiß noch, als Minjae Kim zum FC Bayern kam, ich hatte die höchste Meinung von dem irgendwie. Ich halte ihn für ein unfassbares Monster gehalten damals. Das waren die Spiele irgendwie auf internationalem Parkett vor allem. Ja, es hat sich einfach nicht so bewahrheitet bei Bayern und es ist immer schwer zu sagen, woran das liegt. Umfeld ist natürlich immer ein Thema und irgendwie das, gerade das Umfeld beim FC Bayern kann ja auch besonders sein. Aber ich glaube, da ist ja auch nichts Schlimmes dran, wenn man sich dann eingesteht, dass vielleicht die gemeinsame Zeit dann mal endet irgendwann.
Ja, jetzt haben wir gar nicht mehr über das vermeintliche Foul von Lukeba an Adeyemi gesprochen, weil du die Szene nicht gesehen hast. Vielleicht aber trotzdem für euch da draußen mein Take dazu. Der BVB hat sich ja sehr darüber echauffiert. Ich glaube, Rajason hat irgendwie in der Mixzone gesagt oder die Frage gestellt, wo ist die Pussy? Oh, wahrscheinlich muss ich das jetzt überbiepen oder so. Aber ja, das war so die Wortwahl in der Richtung. Wenn Benjamin Brandt den Elfmeter gibt, kann er ihn nicht zurücknehmen. Aber für mich ist es kein Muss-Elfmeter, weil aus meiner Sicht Adeyemi vorher mit voller Absicht dieses Bein reinstellt. Und natürlich kommt dann zweifelsfrei der Kontakt dann von hinten. Also für mich versucht Adeyemi mehr das Foul zu ziehen, anstatt es wirklich eins ist. Wie gesagt, die Berührung ist klar, gibt es dafür einen Elfmeter, nimmst du den nicht zurück. Aber ich finde ehrlicherweise, dass das keine Szene ist, wo man sich drüber aufregen sollte, dass es jetzt ein Muss-Elfmeter ist. Aber auch nur meine persönliche Meinung dazu.
Ich hätte in der zweiten Liga heute am Rande, weil ich natürlich auf Hertha BSC konzentriert war, aber dann von Christian Titz im Nachgang des Spiels gegen Dresden auch noch irgendwie ein Interview gesehen, der echauffierte sich auch fürchterlich über eine scheinbare Elfmeterszene oder wo er gerne, glaube ich, einen gehabt hätte. Also long story short, es wird immer weiter auch Diskussionen geben, weil der VAR einfach diesen Anschein der totalen Gerechtigkeit, den er vermittelt, nicht liefern kann.
Ne? Ja. Willst du vielleicht zum Abschluss, dass wir dann den Spieltag schließen, hast du noch irgendwas, was du gerne ansprechen möchtest? Ein Verein, auf den du noch mal losgehen möchtest? Also ich habe ehrlicherweise Beispiel Borussia Mönchengladbach oder Werder Bremen. Ich muss zu den beiden Vereinen jetzt nichts mehr sagen. Ich habe den letzten Wochen dazu alles gesagt. Hört euch die letzten Folgen an. Es ist exakt das Gleiche. auch an diesem Wochenende offensiv fast nichts gesehen. Gut, Gladbach macht hinten raus spät das Tor, ist dann auf einmal am Drücker. Ansonsten die restliche Spielzeit siehst du da nichts. Milosevic ist der Einzige bei Werder Bremen, der überhaupt noch ein bisschen Offensivgefahr bringt. Insofern haben sie im Winter vielleicht einen halbwegs guten Transfer gemacht, aber es nützt dir halt wenig, wenn du nur einen hast. Also ich bin, und das ist so schade, zwei große Traditionsvereine, geile Fans, geile Stadien. Aber sorry, fußballerisch ist, ich will nicht sagen, es ist ja, Müll.
Gerade Werder Bremen
ist nix.
Genau, Werder Bremen liegt mir echt am Herzen, auch so ein bisschen über familiäre Verbindungen, da so ein, zwei Bremer, die da echt scharf dabei sind. Und ich habe einfach überhaupt nicht verstanden, oder ich weiß bis heute nicht, wo die mit Daniel Thun hinwollen, also was das für eine Entscheidung ist. Ich halte Horst Steffen für einen fantastischen Trainer und einen wahnsinnig sympathischen Typen. Alles, was ich so aus dem Bremer Umfeld gehört habe, ist, dass die auch sagen, Mensch, der war wirklich das kleinste Problem. Natürlich ist es immer schwierig, während der laufenden Saison dann so einen anderen Hebel zu finden, wo man ansetzen könnte. Aber dass ich dann für Daniel Thun entscheide, also keine Ahnung, jetzt heute das Spiel auch nicht gesehen. Aber das ja, muss man glaube ich, besorgt im Auge behalten, wie sich das da alles so entwickelt, die Lage.
Weil wir auch eben über Heidenheim gesprochen haben und damit machen wir den Bundesliga-Take vielleicht mal zu. Die haben das Spiel gedreht, die führen aktuell mit 2-1.
Ach du Jemine. Das gibt's ja nicht. Guck mal, Wunder gibt's immer wieder. Frank Schmidt, vielleicht schafft das doch
ja,
auch mal.
Ja. Verwandelter Elfmeter von Ibrahimovic, aber nicht von Zlatan. Aber mittlerweile dürften auch alle wissen, wer welcher Ibrahimovic ist.
Wenn es so weit noch kommt, dass Zlatan in Heidenheim spielt, dann ja, habe ich das gesehen.
Für ihn bauen sie die Voigt Arena auf der Ostalb auf. Notfalls, wenn die Ostalb da zusammenzubrechen droht, schütten sie da noch ein bisschen was drauf, dass dann das kriegen wir hin mit dem Fundament und Co. Und dann sind die VIP-Plätze auch endlich voll. Das ist im Fernsehen immer ein trauriges Bild mit diesem riesigen VIP-Bereich in diesem kleinen Stadion und ist immer leer. Schade.
Ja, das ist halt Heidenheim. Ob diese Bilder wirklich in der ersten Liga benötigt werden, ja, kann man mal in Frage stellen.
Hast du aber leider wiederum in Wolfsburg und Hoffenheim aber auch. Und da, ja. Aber
das stimmt auch, ja.
Wollen wir mal zum Fail der Woche kommen? Verrate
mein
gerne.
Fail der Woche ist, als Hertha-Reporter muss ich das ganz klar so sagen, das Hertha BSC als Kollektiv heute. Also so ein kollektives Versagen und dieses kollektive oder diese Kommunikation, die du nach außen wählst, die natürlich richtig ist, weil du musst dir die Ziele setzen und du musst sagen, wir wollen aufsteigen, wir wollen nochmal angreifen. Und dann in diesem Spiel, was jetzt das letzte direkte Duell war, gegen einen anderen Aufstiegsaspiranten so dermaßen zu versagen und es gab eine taktische Umstellung auf die Dreierkette, die völlig im Sande verlaufen ist, wo überhaupt nicht klar war, wo man damit hin wollte. Ich will nicht behaupten, dass es daran lag heute. Die hätten das Spiel auch mit Viererkette, die ist genauso hoch verloren. Aber dieser Verein, also, was der sich wieder leistet, der stellt seine Fans auf so eine harte Probe. Und was ich hörte von vor Ort ist, dass sie nicht mal gnadenlos gepfiffen haben, sondern dass sie immer noch recht konstruktiv damit umgegangen sind. Das ist wirklich Wahnsinn, aber Hertha BSC ist ja mein Fehl der Woche.
Wobei ich da auch gesagt hätte, wenn nicht mal mehr gepfiffen wird, sondern einfach nur noch ein peinliches Schweigen ist, ist es eigentlich sogar noch schlimmer. Wenn du einfach
sie sind
es
nicht
nur
sauer,
noch,
sie sind enttäuscht, ja.
Okay, nein, ich dachte eher so unter dem Motto, weißt du, wenn es nur noch über dich ergehen lässt und einfach sagst, ja komm, gut. Tschüss.
Ja, das stimmt. Wir hatten vor, ich glaube, es war schon vorletzte Saison, hatten wir mal so einen Take in der Kolumne dazu, weil ich meiner Kollegin damals noch gesagt habe, da war ich zur Halbzeit auf Toilette und da habe ich zu ihr auch gesagt, weißt du, wenn auf der Herrentoilette in der Halbzeitpause nicht mal mehr geflucht wird, also wenn da alle einfach nur stehen und schweigen, dann weißt du, dass die Lage ernst ist, ja. Und so ist das bei Hertha BSC.
Das ist ein sehr schöner Vergleich. Dementsprechend komme ich jetzt zu meinem Fail der Woche, eine Sache, die vielleicht so ein bisschen untergegangen ist. Der DFB arbeitet ja gerade sehr daran, die Regionalliga zu formieren. Ihr wisst ja alle, diese komische Aufstiegsregel, es gibt nur 4 direkte Aufstiegsplätze, aber 5 Regionalligen. Und da gibt es ja jetzt schon seit längerer Zeit auch eine Initiative, wo sich auch viele Vereine dafür stark machen, dass dieser Quatsch endlich mal reformiert wird. Also wie gesagt, der DFB hat ein dynamisches Modell vorgeschlagen, halt mit 4 Staffeln. Jetzt kommt der kleine Haken an dieser Geschichte, denn die Verbände befürchten ihren Machtverlust, weil sie müssten ihre Trägerschaft an der Regionalliga dementsprechend abgeben oder aufgeben. Eine finale Entscheidung wird es bei der letzten Sitzung am 25. März geben. Aber ja, es klingt jetzt sehr danach, dass aufgrund von Machtspielchen, wie es im Fußball, wie es ja allgemein häufig in der Politik und so weiter ist, dort, wo Menschen immer Angst haben, ihre Macht zu verlieren, dass es aufgrund dieser lächerlichen Befindlichkeit, wenn ich es mal so ganz klar sagen darf, ist dann die Tendenz dahin geht, dass alles bleibt, so wie es ist. Toll, oder?
Ja, dieses Thema mit dem Machtverlust der Verbände, das ist ja auch, du hast ja auch die letzten Jahre die Regionalliga Nordost speziell über deinen Wohnort mal so ein bisschen mitbekommen und was man da so auch hier in Berlin so erlebt, wie der, ja, was ist der Nordostdeutsche Fußballverband, heißt der Verband, yeah, glaube ich. Also was die da so treiben in der Regionalliga, da geht es ja drunter und drüber. Es ist ja nicht mal so, dass sie jetzt irgendwie einen besonders geilen Job machen würden in ihrer Trägerschaft und da irgendwie sich vom DFB toll abheben und irgendwie den echten Fußball hochhalten. Also ja, das ist wirklich schwer nachzuvollziehen. Zum Thema Regionalliga-Reform kann ich empfehlen einen Text der Kollegen von 11 Freunde, der, ich glaube, ich bin ja noch einer vom alten Schlag und bin Printabonnent dieses Magazins. Ich glaube, in der vorletzten Ausgabe stand er drin, die ein phänomenales Modell für eine zweigleisige Regionalliga ohne Zweitvertretung dargestellt haben. Also zwei 20er-Staffeln. Komplett geile Traditionsklubs einfach nur drin, halt aus der aktuellen Regionalliga, alle Zweitvertretungen der Bundesligisten rausgeschmissen und so. Also es gibt sie noch, die Vision in diesem Feld, aber wenn so langsam nicht mal was passiert, dann wird's auch irgendwann richtig eng da.
Das Ding ist, wir haben ja alle irgendwie Visionen, Ideen dazu, nur wenn die halt nie umgesetzt werden, auch genau aus diesen Gründen, weil du auch
genau,
den...
Genau, musst einfach mal machen jetzt.
Wenn du auch den Nordostverband ansprichst, ich glaube, die haben da weniger ein Problem, weil die wollen ja, also die sind ja massiv benachteiligt im Prinzip, ne? Und ich sag mal so, schau mal in die Regionalliga West. Wann war das? Vor ein oder vor zwei Jahren, wo dann 3-4 Mannschaften sich einfach mitten in der Saison abgemeldet haben? Nee, das müsste es müsste in der letzten Saison gewesen sein, als sogar der MSV noch Regionalliga West gespielt haben. Ich glaube, so war das. Also, ja, es ist komplett gaga. Aber wie gesagt, vielleicht gibt es da noch eine kleine Überraschung. Sitzung 25. März, schreibt euch das fett in den Kalender. Ansonsten marschieren wir alle zusammen nach Frankfurt. Wobei der DFB möchte es ja ändern. Es sind ja eher die regionalen Fußballverbände das Problem. Von daher, der Ehrenmann, Ehrenfrau der Woche, besondere Aktion. Was hast du da aufzubieten?
Ist für mich völlig klar, ist schon am Freitag passiert. Voss & Company, eine spektakuläre Pressekonferenz, ja, mit einem großartigen, ja, es war kein direkter Monolog, weil es schon eine Antwort auf eine Frage war. Aber was er gesagt hat zum Thema Rassismus, was passiert ist beim Spiel Real gegen Benfica, haben alle mitgekriegt. Das soll ich nochmal im Detail aufdröseln. Aber wie er dieses Problem angegangen ist oder wie er es vor allem irgendwie so in die Hand genommen hat, ohne den Leuten so die Tür zuzuschlagen, das so hat Christian Streich gestern bei Sky gesagt, auch toller Clip, wie die Aktion, ne, von Streich direkt gegen der Company nach dem Spiel.
Ja.
Aber großartige Einstellung, großartige Perspektive, erstmal wie er das Problem identifiziert hat und benannt hat, aber dann noch zu sagen, wir müssen irgendwie schauen, dass wir so ein bisschen von diesem Schwarz- oder Weiß-Ding auch wegkommen oder also von diesem unversöhnlichen Konflikt sozusagen, sondern dass man den Leuten auch zugesteht sozusagen, hey, keiner ist perfekt und wenn ihr öffentlich eingesteht, dass ihr einen Fehler gemacht habt, dann wirkt sich das strafmildernd aus und solche Dinge hat er ja angesprochen, unter anderem ganz, ganz toll und vor allem auch, wie er dann danach am Spieltag damit umgegangen ist, dass er sich da nicht dann zusammen Helden stilisiert hat, sondern dass er ganz klar gesagt hat, hey, das war jetzt gestern, heute sprechen wir über Fußball wieder und darum geht's, also großartig, ganz, ganz großartig und kann man nur applaudieren, das war fantastisch.
Finde ich sehr schön. Dazu anschließend habe ich mal was anderes genommen, was jetzt nicht mit Fußball zu tun hat. Ich hoffe, es ist okay für euch. Aber weil wir vorhin das Thema Olympische Winterspiele hatten, habe ich, ich glaube, das war sogar schon ziemlich früh bei den Winterspielen, glaube ich, in der ersten Woche oder so, habe ich ein schönes Video gesehen, die so, wenn du bei Company gerade über Thema Rassismus und so weiter und aber dass wir alle Menschen doch viel mehr und ordentlicher miteinander umgehen sollten, habe ich passend dazu ein Video gesehen, ne? Olympische Winterspiele, viele Nationen, viele unterschiedliche Kulturen und Menschen kommen zusammen. Und das war bei einem Eishockeyspiel, ich glaube irgendwie Schweiz gegen Italien oder so, irgendwie sowas in die Richtung. Und da spielte der Stadion-DJ Imagine von John Lennon und die ganze Eishockeyhalle hat dazu gesungen. Und das fand ich ein so wunderschönes Bild. Und es gab ja auch wieder politische Diskussionen bei diesen Winterspielen. Man kann es ja gar nicht raushalten, ne, wenn Leute immer sagen, ja, Sport und Politik muss man trennen, das gehört nicht zusammen, man kann es nicht trennen. Es wäre schön, wenn man es könnte, aber und es war auch übrigens in der Geschichte auch noch nie so, dass Sportereignisse vollkommen politisch frei waren. Aber das ist für mich dann immer so ein positives Signal, wenn du immer so politische Scheißmeldungen hörst, wenn ich es mal so sagen darf, und die kommen ja jeden Tag mittlerweile, dass das dann so eine Sache ist, wo einem, die einem das Herz erwärmt und wo man sagt, ey, voll cool, da finden sich Leute zusammen, ja, sportlicher Wettkampf, Ehrgeiz, alles klar, da geht's auch mal zur Sache, aber man kann auch so zusammen friedlich feiern und einfach anhand so eines Musikstücks, ja, findet man da zusammen und performt den zusammen. Das ist doch wunderschön einfach.
Musik, was für ein Mittel, ne? Gerade Imagine ist ja auf dem Weg, irgendwie scheinbar offenbar so eine Olympiahymne zu werden. Ja. Weil legendäre Szene, die ich mir heute gerne noch angucke, ist aus dem Beachvolleyballfinale der Frauen bei den Sommerspielen in Paris, als sie sich da irgendwie gekebbelt hatten und dann spielte auch der DJ Imagine ein und die Spielerinnen mussten sagen, ja, sehen wir ein, bah, lass uns doch mal wieder vertragen und auf den Sport konzentrieren. Also fantastisch.
Das IOC holt gute Stadion-DJs. Offensichtlich.
Immerhin etwas. Ja. Immerhin etwas. Es sind die kleinen Dinge.
Ja. Auf jeden Fall. Gehen wir nicht in andere Diskussionen rein, aber es ist sehr verführerisch. Ich habe noch eine Sache in der Ist-Noch-Was-Kategorie. Müssen wir nicht groß diskutieren, aber vielleicht mal so als Hintergrund. Zum einen, und da fällt mir noch eine andere Geschichte ein, Pokalauslosung war. Die Bayern spielen in Leverkusen Halbfinale. Stuttgart spielt gegen Freiburg. Also alles vier Vereine, die ja den DFB-Pokal gut kennen. Gut, die Bayern haben Berlin schon einige Jahre nicht mehr gesehen. Würde mich sehr freuen, wenn es mal wieder passiert. Und ansonsten habe ich heute einen Bericht gesehen, weil du ja Vincent Kompany angesprochen hast, Bezug auf Vinicius Real Madrid. Da ist es wohl so, dass Alvaro Arbeloa wohl schon kurz davor steht, wieder zu fliegen. Und das nach 1,5 Monaten sollten sie jetzt den Einzug nächste Woche ins Achtelfinale verpassen. Könnte das soweit sein? Die Spieler seien sehr unzufrieden, auch mit seinem Spielstil, mit seinen taktischen Vorgaben. Das Einzige, was ihm zugute gehalten wird, offenbar, wie gesagt, ist es ein Medienbericht, sei sein gutes Verhältnis zu Vinicius. Auch interessant.
Ja,
ne?
Da braucht man auch nicht mehr viel sagen, ja, was bei Real Madrid noch läuft, also was da entscheidend ist und wie das Verhältnis untereinander ist. Also dieser Club gibt mir auch nur noch Rätsel auf. Die Art und Weise, wie da die Trennung von Xabi Alonso abgelaufen ist. Das ist einfach nichts mehr irgendwie, womit ich mich gerne beschäftige dann.
Ja. Ich sage jetzt nichts zum Thema, dass der Barcelona-Präsident war das, glaube ich, jetzt gesagt hat, wir möchten gerne Harry Kane haben, wo ich mir dachte, was ist denn los?
Drehen alle durch da drüben in Spanien, ja.
Erst nehmen sie Lewandowski jetzt, okay, komm, hör auf. Wo sie übrigens Monate gebraucht haben, um endlich mal die komplette Ablöse zu bezahlen, aber für alle, die das immer noch sagen, ich glaube, Dresden war das, der hat bei der JHV im November, hat er gesagt, weil da auch gefragt wurde, meine ich sogar, oder hat er gesagt, nein, mittlerweile haben sie die Ablöse vollkommen bezahlt. Dann kann man sich bei Barcelona nicht immer so sicher sein, ehrlicherweise.
Ich hätte noch eine Frage an dich, David, wenn wir in der Kategorie ist noch was sind.
Ja.
Weil zum gestrigen Drittligaspieltag, wie hat sich denn der Sportskammer Jermaine Jones als Trainer vom 1. FC Schweinfurt geschlagen? Das ist ja eine Personalie, als ich so Ich muss Schande über mein Haupt gestehen, dass ich nicht immer über alle aktuellen Vorgänge beim 1. FC Schweinfurt informiert bin. Aber als ich die Kicker-Push-Benachrichtigung gesehen habe, dass der da neuer Trainer wird, dachte ich mir, was ist jetzt denn los? Ja, relativ glatt verloren, glaube ich, ne? In Duisburg irgendwie.
3-1.
Trotz dieser Persönlichkeit ja. An der Seitenlinie, ja.
Also, man muss erstmal dazu sagen, es gab Kollegen in meinem Umfeld, liebe Grüße, lieber Fabian, der sich direkt im Anschluss auch ein Foto mit ihm geholt hat. Das ist ja, nee, da ist man ja als, sind wir ja alle als Journalisten eher, ne, auch zurückhaltend, aber Jermaine Jones, das ist so sein, einer seiner Kindheitshelden, und da dachte er sich, oh, heute kann ich mal nicht widerstehen.
Großartig.
Nee, super netter Typ. Ich verstehe nicht, also ich verstehe den Move nicht so ganz, weil, also Punkt 1 ist, Jermaine Jones hat jetzt, ist ja auch noch relativ jung, hat aber als Trainer jetzt noch nicht so die Bäume ausgerissen. Vielleicht passt er auf der anderen Seite dann wieder gut nach Schweinfurt. Auf der anderen Seite kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, absteigen werden die definitiv. Also die sind ja nicht so wie Havelse, die noch Widerstand leisten und wo du sagen musst, oh, da müssen wir noch aufpassen. Das kommt von Schweinfurt einfach nicht. Also insofern wundert es mich so ein bisschen. Also es macht nur Sinn, wenn sie mit ihm auch in der Regionalliga weitermachen. Und macht ein Jermaine Jones Regionalliga Bayern? Also das finde ich so ein bisschen merkwürdig. Ich fand sie trotzdem spielerisch gar nicht so schlecht. Ne? Also kann aber auch daran liegen, dass der MSV momentan defensiv auch das ein oder andere Problem so ein bisschen hat. Aber spielerisch war das sehr ordentlich. Aber auch nicht so, dass ich jetzt sage, okay, jetzt setzen sie noch mal die große Aufholjagd an. Also das ist vielleicht einfach, komm, wir machen jetzt die letzten Monate marketingmäßig noch ein bisschen Bambule mit so einem Namen.
Ein kleiner PR-Stunt, ja.
So. Und weißt du, Jermaine Jones, Schweinfurt, hätte keiner vorher gerechnet und so. Aber ja, also ob das jetzt noch was dran ändert, dafür ist die Mannschaft qualitätsmäßig, und das wissen die, glaube ich, da alle auch selbst, einfach nicht gut genug. So, aber ist eine geile Idee, why not? So.
Ich habe heute im Rahmen des Herder-Spiels bei der Bildrecherche, ich glaube, es war bei Imago, da werden immer irgendwie in der oberen Reihe so die Highlights aus der Imago-Datenbank oder so angezeigt. Und da ist mir ein Bild von Stefan Effenberg als Trainer des SC Paderborn über den Weg gelaufen. Das sind also immer diese Moves so ein bisschen, wo man sich so denkt, ja, Mensch, also ist jetzt eine gute Geschichte, aber wo er jetzt sportlich damit hinwollt, weiß ich auch nicht. Schauen wir mal.
Na, war nicht mal Mario Basler irgendwie Trainer in Uerdingen? Oder so. Oder bei Oberhausen.
Was Mario Basler alles gemacht hat, ja, irgendwie sowas.
Stefan Effenberg war doch, glaube ich, mal bei Uerdingen.
Ja, so, der war in Paderborn, genau.
Ja.
Genau, vielleicht vorher auch in Uerdingen, genau, das kann gut sein.
Ja. Naja, ja, gut. Also willst du damit sagen, Jermaine Jones wird dann irgendwann Doppelpass-Experte? Also, wenn er Mario Basler ersetzt, habe ich nichts dagegen, ehrlicherweise.
Ich habe ihn, neulich ist er mir ein paar Mal über den Weg gelaufen bei dem Podcast des Kollegen Cornelius Küpper mit Kevin Großkreuz. Da saß er ja drin irgendwie und äußerte sich relativ prominent. Ich dachte, ach guck mal, Jermaine Jones ist wieder da, und auf einmal wieder 2 Wochen später Trainer in der dritten Liga. Also ja, gut, weiß ich auch nicht, wie die beiden Ereignisse zusammenhängen oder ob es da einen Zusammenhang gab, aber naja, wollen wir sie mal ölen lassen.
Naja, müsste man mal recherchieren, aber klar, geiler Name für die dritte Liga, und gucken wir mal. Also hat einen sehr sympathischen Eindruck gemacht. Ich habe aber auf das Bild mit ihm verzichtet. Aber nicht, weil ich ihn nicht mochte. Wenn Thomas Müller irgendwann Trainer wird irgendwo, dann werde ich auch nicht an mich halten können, glaube ich mal.
Und wenn Thomas Müller Trainer in Schweinfurt wird,
Das hätte ja eine gewisse Regionalität. Aber ich kann vielleicht eine Sache droppen, und immerhin, dann machen wir das Ding hier mal zu, weil gleich beginnt die Abschlussfeier. Ich habe liebe Grüße an meine Schwester und an meinen Papa. Wir haben im September 2 Wochen in Kanada vor, und ich habe diese Woche 3 Tickets für die Vancouver Whitecaps gekauft.
Ah, großartig.
Ja.
Großartig. Freu das ist Thomas mich. Müller da zu sehen, wie der da aufgeblüht ist und alles, das wird doch fantastisch.
Ja, und die spielen gegen LA Galaxy, also gegen Marco Reus.
Das ist doch mal ein Duell.
Ja.
Wirklich, also da siehst du nochmal die alten Stars, das hat doch was.
Ja, auf jeden Fall. Und das BC Play Stadium in Vancouver, auch geiles Ding. Das siehst du immer in FIFA, da fand ich das schon geil. Und das mal in echt zu sehen, wird ja auch WM-Stadion sein, glaube ich. Ja. Und ich glaube auch ein Länderpunkt, den nicht jeder hat, Kanada.
So, ja, die Kanadier, die waren ja auch bei den Olympischen Winterspielen gerade so im Blickpunkt. Das ist ja auch irgendwie ein sympathisches Völkchen im Vergleich zum Nachbarland dort, finde ich.
Ja, außer dieser eine Curling-Spieler.
Ja, der beschissen hat.
Yeah.
Das, ich glaube, wenn wir jetzt mal über die Curling-Kontroverse diskutieren, ja, dann würden wir in der Tat hier wirklich nicht
sprechen. Aber, nee. Ja, viele geile Geschichten. Insofern, Neles, vielen Dank, dass du heute mit
am Start warst. Ich danke für die Einladung.
Und wir hören uns sicherlich vielleicht in dieser Saison auch noch mal wieder. Ansonsten schaut gerne bei der Berliner Morgenpost vorbei. Neles schreibt da ganz viele tolle Artikel. Und wenn ihr mehr zu Hertha BSC wissen wollt, hört auch gerne in den Emma Hertha Podcast rein. Wie heißt es so schön? Überall da, wo es Podcasts gibt. Und dementsprechend.
Ja, das wird eine gepfefferte Folge morgen, kann ich versprechen.
Also, ich werde reinhören. Und insofern, ja, auch wenn euch dieser Podcast gefallen hat, teilt den auch gerne weiter. Ist sehr wichtig für den Algo. Vielen Dank an alle, die das schon machen. Kommentiert gerne, gibt uns auch Feedback. Und ansonsten, wie gesagt, nächste Woche sind wir wieder am Start. Mal gucken, mit welchem Ergebnis wir aus dem Klassiker herausgehen. Ich bin sehr gespannt. Noch irgendwelche Tipps? Willst du einen Tipp abgeben?
Ja, kann ich tun. 5:1 für Bayern München. Ganz klares Ding. Ganz klares Ding.
Okay.
Mark my words.
Okay, ich sage 2:1 für Bayern. Da kommt der Pessimist durch. Ja. 5:1. Na, wir werden sehen. Nochmal danke, Neles, und bis nächste Woche, ihr Lieben. Macht's gut. Ciao. Tschüss.